Also ich glaube, man muss dafür quasi einen Schritt zurückgehen und für sich eben erstmal feststellen, okay, wo möchte ich denn mal im Leben sein? So, möchte ich, was weiß ich, Multimillionär sein? Möchte ich glücklich sein? Und was bedeutet es dann für mich am Ende des Tages, glücklich zu sein? Und die Frage wirst du wahrscheinlich auch im Laufe deines Lebens, oder ich habe das auch für mich so festgestellt, wirst du immer wieder anders beantworten. So mit 18 und fragst du jemanden, ey, was willst du?
More than sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Antonio, schön, dass du da bist. 6. Januar, das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Mit was für einer Intention gehst du ins Jahr 2025?
Oh, gleich mit einer tricky Frage in den Podcast starten, das ist auch gut. Ich glaube, meine Intention bleibt die gleiche wie letztes Jahr. Also ich finde jetzt, Januar muss nicht unbedingt der Monat sein, der jetzt alles über den Haufen wirft. Ich denke, das Wichtigste für mich dieses Jahr ist auf jeden Fall, strukturierter weiterzuarbeiten, weil ich habe jetzt so in den letzten Monaten, vielleicht auch letzten 2-3 Jahren, so eine persönliche Wandlung vollzogen, dass ich doch merke, je mehr Struktur ich mir selber erschaffe, desto besser und produktiver bin ich auch. Das war davor immer im Sport von außen gegeben und jetzt gerade im Beruflichen muss ich mir das halt selber geben. Und da hatte ich ab und zu noch so ein bisschen, ich sag mal, Luft nach oben. Und ich glaube, das wird quasi der Prozess jetzt auch für dieses Jahr weiterhin bleiben.
Ist es für dich, um das gleich nochmal aufzugreifen, bevor wir hier nochmal ein bisschen zurückspringen natürlich und ein bisschen an den Anfang auch deiner Story zurückgehen, ist es für dich so ein konstanter, ich nenne es mal Struggle oder vielleicht das Challenge, das bessere Wort auch, so Sport, also deine eigene sportliche Entwicklung, auf der anderen Seite aber auch Unternehmertum zu kombinieren?
Ja, auf jeden Fall, weil ich habe am Anfang von meiner sportlichen Karriere habe ich Sport ja natürlich als Hobby gesehen. Und dann ist das irgendwann in so Leistungssport gegangen, wo es dann irgendwann halt nicht mehr wirklich Hobby ist. So, dann wird's entweder Passion oder Obsession. Und irgendwann löst es dann auch im Laufe dieser Zeit oder hat es bei mir jedenfalls das Ganze so ein bisschen abgelöst in Richtung, okay, das ist Teil von meinem Beruf. Also ich muss auch in gewisser Weise sportlich performen. Also jetzt natürlich nicht zwangsläufig auf dem höchsten Level, aber um konstant auch weiter meinem Beruf nachgehen zu können, den ich halt jetzt für mich gewählt habe, der mir auch sehr viel Spaß macht. Und dadurch ist es natürlich auch immer so, ich mache das teilweise nicht mehr nur noch aus Spaß heraus, sondern einfach, weil ich weiß, okay, das muss auch gemacht werden. Hab währenddessen natürlich trotzdem viel Spaß oftmals, aber es ist nicht mehr nur dieses reine, ah, okay, ich gehe jetzt dann, wenn ich Lust habe und mache das, worauf ich Lust habe, sondern da ist ja schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit jetzt einfach mit dazugekommen.
Alright. Wir sind jetzt so direkt reingetroppt hier ins Interview, vielleicht um erstmal nochmal die Zuhörer ein kleines bisschen abzuholen am Anfang. Wer ist Tonio Zeitler?
Also ich bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus Zwickau, wohne seit 8 Jahren in Leipzig. 8 Jahren? Ich glaube 8 Jahre. 8 Jahre sind es jetzt schon. Und ich bin Gründer von Final Rap. Das wird wahrscheinlich den wenigsten bisher was sagen. Ist eine sehr, sehr nischige Brand. Und komme ursprünglich aus dem Judo-Leistungssport. Bin mittlerweile ja in einem, nenn es mal Leistungssport-Kontext vom Kraftsport unterwegs. Und auch so ein bisschen kann man das auch als Influencer, denke ich, bezeichnen, aber relativ klein. Also von der Reichweite jetzt nicht vergleichbar mit großen, großen Namen natürlich.
Dann lass uns das Ganze gerne mal so ein bisschen von hinten aufrollen. Ich bin grundsätzlich super excited hier, was unser Interview angeht. Wir wurden ja einfach vor ein paar Wochen connected. So, ich habe einfach nur eine Message bekommen, so, hey Patrick, du musst unbedingt mal mit Tonio reden, interview ihn. Und wir haben uns kurz mal 15, 20 Minuten ausgetauscht. Und von daher, lass uns ein bisschen einen Deep Dive machen, auch in deine Story natürlich und die Challenges, die auf dem Weg dahin letztendlich irgendwie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten für dich aufgetaucht sind. Du hast gesagt, du kommst aus dem Judo ursprünglich, jetzt die Entwicklung Richtung Kraftsport an auch alles, was sich mit Final Rap da draus gerade entwickelt. Wann beginnt deine Leistungssportkarriere?
Meine Leistungssportkarriere war so ein fließender Übergang. Also ich habe mit Judo angefangen, da war ich so 7, 8 Jahre alt. Die Story dahinter ist auch irgendwie, naja, verhältnismäßig lustig wahrscheinlich, weil das erste Mal, als ich mit dem Fahrrad vom Kindergarten nach Hause fahren wollte, haben sich so zwei Jungs, ich schätze mal, das waren Grundschüler, für mich waren das halt große, so fast erwachsene Männer quasi, haben sich so einen Spaß erlaubt und haben so gemeint, ja, hey, lass doch mal hier Fahrrad tauschen. Und ich war völlig eingeschüchtert und habe dann angefangen zu weinen. Und habe mir dann gedacht, so, nee, in so eine Situation will ich eigentlich nicht nochmal kommen. Ich habe keine Lust davon oder darauf, schwach und verletzlich zu sein im körperlichen Sinne. Und habe dann mit meiner Mama drüber gesprochen und die hatte damals zu Uni-Zeiten, also als sie studiert hat, ein Judo gemacht, so währenddessen, so ein bisschen nebenbei. Dann habe ich geguckt und in die Grundschule, in die ich dann gegangen bin, da gab es dann auch Judo als Angebot abends. So hatte der Judo-Verein die Sporthalle, wo sie eben ihre Trainingseinheiten angeboten haben. Dann bin ich dann zum Judo gegangen und ja, ich sag mal so, meine Mama war dann sehr bestimmt und hat gesagt, so, wenn du einmal was anfängst, dann bringst du das auch zu Ende. Und dann bin ich beim Judo geblieben und habe das wirklich dann bis, ja, Anfang des Studiums durchgezogen und bin dann, wie gesagt, so schleichend in den Leistungssport übergegangen. Also war auch sehr viel Unterstützung von seitens meiner Mutter, die dann eben wirklich zweimal mit mir die Woche nach Rodewisch, das ist eine Stadt, eine Kleinstadt in der Nähe von Zwickau, aber doch eben eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto entfernt, hingefahren ist, mich dort zum Training gefahren hat, weil irgendwann im Laufe der Zeit eben unsere Trainingsgruppe in Zwickau immer weiter geschrumpft ist. Und dann habe ich in Rodewisch sehr viel mitgemacht, habe da mit Liga gekämpft, also quasi dritte Bundesliga könnte man das nennen. Wir waren dann auch so auf dem Sprung in die zweite Bundesliga. Dann war ich im Landeskader und bin auch darüber dann ein Stück weit nach Leipzig gekommen, weil Leipzig ist der Olympiastützpunkt für Judo in Sachsen gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das immer noch so ist. Und ja, habe eigentlich so bis zur U21, also bis zum Übergang in den Männerbereich, in den Erwachsenenbereich, wirklich Judo sehr intensiv betrieben. Habe mich verhältnismäßig wenig verletzt. Also ich hatte meine ausgekugelte Schulter mit so 14 und dann aber mit 20, 21 einen Kreuzbandanriss. Und dadurch bin ich noch mehr in diese Kraftsportgeschichte reingerutscht. Das Gute war tatsächlich, also ich weiß nicht, wie viele Leute das so kennen, aber Physiotherapie gerade zu der Zeit, als ich mir die Schulter verletzt hatte, war halt viel so, ja, wir massieren dich und das war's eigentlich. Und das ist eigentlich, also es ist halt faktisch das Schlechteste, was du machen kannst, wenn du verletzt bist. Und ich hatte aber richtig, richtig Glück. Eine gute Freundin von meiner Mama, die war Physiotherapeutin und die hat sich das angeguckt, hat gesagt, ey, pass auf, da ist nicht wirklich was kaputt gegangen. Es ist im Endeffekt ein Trauma gewesen in der Schulter. Aber wir fangen direkt mit Krafttraining an und hat mir dann damals, da war ich, wie gesagt, 14, hat sie mir schon so gesagt, ey, pass mal auf, wenn du langfristig verletzungsfrei sein möchtest oder ja, verletzungsarm unterwegs sein möchtest, dann macht Kraftsport auf jeden Fall Sinn. Und das war so der erste Push in diese Richtung von, ey, das kann dir helfen. So. Und dann hatte ich einen recht ambitionierten jungen Judo-Trainer damals. Also wir hatten so ein Trainerteam aus, ich glaube, 5, 6 Leuten. Der eine, der hat dann auch dort angefangen zu studieren, ist dann ins Fitnessstudio gegangen, ist wirklich krass muskulös geworden. Also der hat wirklich da Vollgas gegeben. Und der hat mich dann auch so ein Stück weit da influenced, sage ich jetzt mal, dass ich gedacht habe, ey, krass muskulös sein, das wäre schon cool. So, und das wird mir auch irgendwie beim Judo helfen. Ja, und dadurch bin ich so zum ersten Mal mit Kraftsport in Kontakt gekommen und habe dann durch das Studium, also ich studiere Sportwissenschaften, noch mal mehr mitbekommen, okay, das ist auch das, was ich langfristig machen möchte. Also ich finde es faszinierend. Und ja, dann bin ich irgendwann so ein bisschen in diesen Calisthenics-Bereich reingerutscht, weil ich das auch so als mein Athletiktraining gesehen habe. Und aus dem Calisthenics heraus hat sich dann dieser Gedanke von Streetlifting entwickelt.
Alright. Du hast gesagt, initial hat deine Mom auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass du ja vor allem beim Judo dabei geblieben bist, dass du meintest, so, wenn du einmal was anfängst, dann machst du es auch richtig und bringst es zu Ende. War es trotzdem für dich über die ganze Zeit eine Passion oder hattest du ein bisschen das Gefühl, dass du es so in Anführungsstrichen deiner Mom zuliebe tust?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir selber oft gestellt habe und ich kann positiverweise sagen, dass es meine Passion war. Weil ich merke jetzt, nachdem ich sag mal, ich habe jetzt die letzten 4 Jahre wahrscheinlich kein Judo mehr gemacht, 3-4 Jahre, ja, kurz vor Corona habe ich quasi aufgehört. Und ich merke jede Woche wieder, wie ich so wieder Bock drauf habe, Judo zu machen. Also es ist wirklich ein Sport, der mir sehr am Herzen liegt. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hatte ja auch eine sehr hohe intrinsische Motivation. Also ich bin auch wirklich von mir aus dann laufen gegangen und habe mir immer eingeredet, ey, pass auf, derjenige, der hier dein direkter Konkurrent ist, der läuft jetzt gerade noch einen Kilometer weiter. So, das war immer meine Motivation, und zu sagen, so, nee, da gibt's immer einen, der dich outworkt. So, und das wollte ich aber nicht. Und was man vielleicht dazu sagen muss, ich war jetzt vom Entwicklungstempo, auch vom von der körperlichen Entwicklung her, nicht giftet. Also es war nicht so, dass mir Sachen in den Schoß gefallen sind und dass ich von Anfang an der Supersportsgeist oder der Supersportsmann war, sondern ich musste mir extrem viele Sachen auch wirklich erarbeiten. Also das fing damit an, dass ich zum Beispiel nicht sonderlich gut werfen konnte. Dann bin ich halt mit meinem Vater in den Wald gegangen und habe mir von dem erklären lassen, wie ich den Ball weiterwerfe. So, dann haben wir halt so einen Ball genommen, wo er dachte ungefähr, ja, das wiegt ungefähr so viel wie das Ding, was wir dann in der Schule werfen. Der hat dann aber irgendwie das Dreifache gewogen, und dann habe ich mich immer geärgert, dass der irgendwie nur, was weiß ich, 10, 15 Meter weit geflogen ist. Und ich glaube, das war auch so eine Situation, in der ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich an was strukturiert arbeite, im sportlichen Sinne natürlich erstmal, dann werde ich besser. Also wenn ich trainiere, kann ich mich in der Sache verbessern, selbst wenn ich nicht von Anfang an super krass darin bin. Und das habe ich dann auch im Sprinten gemerkt, ne? Das war ja so, Grundschulzeit ist ja oftmals derjenige, der am schnellsten ist in der Klasse, das ist der coolste im Sportlichen. Und so war das dann auch bei mir, dass ich halt besser sprinten wollte. Und beim Judo kam halt dann noch so ein Aspekt dazu, du kannst in wenigen Sportarten, finde ich, an so eine Grenze gehen, die dich wirklich physisch und körperlich, ich nenne es mal so, in Einklang bringt. Und was ich damit meine, ist dieses über die Grenze hinausgehen und noch weiter und noch weiter und noch weiter, und irgendwann schaltest du einfach den Kopf aus und machst nur noch. Das ist in vielen Sportarten gar nicht unbedingt gewünscht, sage ich jetzt mal, weil Konzentrationsverlust ist teilweise dann auch wirklich gefährlich. Und das ist aber, glaube ich, eine Sache, die mir im Judo sehr, sehr gut getan hat, weil was wir dann an Trainingsmethodiken gemacht haben, war schon sehr, sehr DDR-lastig, sage ich jetzt mal. Also da war auch so 80% Trainingsplanung und 20% einfach gucken, wer das mental aushält, dann noch weiter über die Grenze zu gehen. Und das hat mir aber sehr viel getaugt. Aber das ist, muss man auch dazu sagen, für 70% derer, die dort auch in dem Landeskader waren, war das nicht das Richtige. Das hat man auch relativ schnell gemerkt, finde ich.
Diese Kombination aus dieser intrinsischen Motivation, die du hast, plus auch ein Stück weit Erfüllung zu finden darin, immer wieder über diese Grenze hinauszugehen, was sich ja auch heute in dem, was du mit Final Rap machst, definitiv ein Stück weit widerspiegelt. Was glaubst du, wo das herkommt bei dir?
Das ist, glaube ich, sehr schwer zu beantworten. Also ich sag mal, aus einer wissenschaftlichen Sicht, ich habe ja zum Glück ein bisschen was durchs Studium auch gelernt, muss man natürlich sagen, ist intrinsische Motivation auch genetisch terminiert. Also es ist einfach so, dass manche Leute haben einen Willen, der aus dem Nichts kommt. Andererseits natürlich auch der Einfluss von außen. Also ich merk das bis heute so. Mein Vater, der war früher Leichtathlet, und unser Wochenend-Fernsehprogramm bestand eben nicht aus, wir gucken uns, was weiß ich, Pro7, RTL oder sonst was an, sondern wir haben alles geschaut, von Tour de France über Biathlon. Und ich bin schon in den Kindergarten gefahren mit, ich bin Jan Ulrich und mein Vater ist Lance Armstrong und ich will ihn jetzt auf dem Fahrrad nass machen, weil das irgendwie für mich so dieser Wettkampfgedanke da dabei war, aber immer in einer spielerischen Art und Weise. Und ich glaube, diese Prägung ist natürlich dann ganz entscheidend so. Also ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, so Top-Athletinnen und Athleten, die haben oftmals, behaupte ich jetzt mal, ein Elternhaus, was entweder selber in einer leistungssportähnlichen Situation aufgewachsen und groß geworden ist, oder eben jemanden, der so richtig Sport anhimmelt und vergöttert. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann der Film rauskam, so der Vater von den Williams-Schwestern, gab es ja mit Will Smith, glaube ich, war das ein Kinofilm. Ja, King Richard. Ja, genau. So, wenn man sich das anschaut, diesen Film, dann siehst du, okay, die haben das Talent, aber wenn du den Papa wegnimmst und du hast niemanden, der sie fördert in dem Maße, und sie sind ja in wirklich denkbar schlechten Umständen aufgewachsen. So, also da wäre jetzt nicht aus dem Nichts jemand gekommen und hätte gesagt, ey, komm, ich denke mal, dass ihr krass im Tennis werdet. Das muss man ganz klar sagen. So, ohne ein Elternhaus oder Oma, Opa, irgendjemanden, der dich fördern möchte und sich da die Zeit nimmt, wirst du sehr wahrscheinlich da keine Chance haben.
Wie sorgst du dafür, dass du auch heute noch in einer gewissen Weise dieses Umfeld hast, das dich die ganze Zeit besser macht?
Indem ich das selber forme, tatsächlich. Also ich habe gemerkt, dass ich als Person auch gern polarisiere. Nicht mal zwangsläufig bewusst, sondern auch unbewusst. Das sortiert tatsächlich schon viele Leute aus, die mich einfach nicht mögen, was auch völlig in Ordnung ist und das ist mir auch bewusst. Und ich merke aber auch, dass ich, also ich glaube, mein Hirn funktioniert in dem Maße so, dass ich sehr rigoros bin in dem, wie ich Menschen in Anführungsstrichen für mich aussortiere, wo ich merke, das kostet mich Kraft, aber es bringt mich nicht voran. Das bedeutet für mich nicht, dass ich sage, jeder Mensch muss einen finanziellen Mehrwert bringen. Ich bin kein Hardcore-Kapitalist, sondern für mich ist es eher so dieses, was gibt mir diese zwischenmenschliche Beziehung zu Person XY? Bin ich mit der super happy? Bringt die mir Freude? Bringt die mir irgendwas bei? Oder ist es einfach eine gute Zeit haben mit der Person, weil wir auf einer Wellenlänge sind, was den Humor betrifft, was vielleicht auch politische Ansichten betrifft, ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und vielleicht ist man aber auch genau auf der gegensätzlichen Seite. Also ich habe zum Beispiel in meinem Gym einen, der, mit dem diskutiere ich teilweise. Also es ist auch schon so ausgeartet, dass ich eben dann plötzlich 3 Stunden im Gym war und davon 1 Stunde trainiert habe, weil ich zwischen den Sätzen mit ihm so politische Diskussionen geführt habe. Wo ich aber am Ende sage, ey, das gibt mir als Mensch viel, weil ich mich gern daran reibe und versuche, mich selber zu hinterfragen, mich selber zu challengen, zu überlegen, ist das, was ich annehme, ist das, was ich glaube, das Gute, das Richtige, das Beste? Gibt es vielleicht Ansichten, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, die ich mir aber trotzdem anhören muss in irgendeiner Form? Und ich habe das auch gemerkt, gerade in der Schulzeit, habe ich mich nie so richtig angekommen gefühlt. Ne? Man muss ja überlegen, in der Schule, du wirst in eine Klasse gesteckt, das ist nicht die Peer Group, die du dir selber aussuchst, sondern du hast da einen Querschnitt der Gesellschaft im Endeffekt, gut, durch Gymnasium und Oberschule, Mittelschule, wie man das nennen möchte, ist es nochmal ein bisschen sortierter, aber das bedeutet ja nicht, dass das die Leute sind, mit denen du wirklich deine Zeit verbringen möchtest, sondern mit denen musst du deine Zeit verbringen und du musst halt lernen, mit diesen Personen umzugehen. Und in dem Moment, wo du da rausgehst, also zum Beispiel an die Uni oder ja selbstständig bist, dann hast du die Möglichkeit, mehr das zu sortieren. Und ich habe das gemerkt, so, ich habe einer meiner besten Freunde, mit dem habe ich auch 2020 zusammen Final Rap gegründet. Mit dem verstehe ich mich einfach sehr, sehr gut. Und der ist aber vom Charakter her ganz anders als andere Freunde von mir. Ne? Der eine ist eben sehr extrovertiert, der andere ist sehr businessaffin und aber vielleicht gar nicht so ein extrovertierter Typ, versteht aber, dass er zum Beispiel Social Media als Plattform für sich, für sein Business nutzt. Und der nächste ist eben wirklich so sehr extrovertiert, hat aber mit Business nicht so viel am Hut. Und dann, ja, kommt es halt immer auf die Situation an, in der man sich begegnet, glaube ich.
Was würdest du sagen, wie wichtig ist es, genau auch diese konträren Meinungen, Persönlichkeiten im eigenen Umfeld zuzulassen? Weil was ich ganz oft sehe, auch bei mir in der Vergangenheit gesehen habe, bevor ich das irgendwann aufgelöst habe, wenn wir so uns bewusst damit beschäftigen, mit wem verbringen wir eigentlich Zeit, wer kostet uns Energie, dann ist oftmals, zumindest was bei mir so, der erste Schritt zu sagen, okay, alle, die eine andere Meinung haben als ich, alle, die nicht auf derselben Wellenlänge sind, alle, die nicht dieselbe Perspektive aufs Leben haben, die sortiere ich aus, weil mit denen ist es voll anstrengend. So, mit denen muss ich immer wieder diskutieren, Konflikte, unterschiedliche Meinungen. Ist ja viel, viel einfacher, quasi einfach so ein Konsortium an in Anführungsstrichen Ja-Sagern sozusagen, um dich zu versammeln, weil es dein Leben einfacher macht und dir objektiv gesehen den Eindruck gibt, dass du sozusagen ja dich viel, viel leichter weiterentwickeln kannst und viel weniger Energie verschwendest. Auf der anderen Seite steckt das Wachstum natürlich, glaube ich, genau im Gegenpol von dem, was du beschrieben hast.
Also ich glaube, man muss dafür quasi einen Schritt zurückgehen und für sich eben erstmal feststellen, okay, wo möchte ich denn mal im Leben sein? So, möchte ich, was weiß ich, Multimillionär sein? Möchte ich glücklich sein? Und was bedeutet es dann für mich am Ende des Tages, glücklich zu sein? Und die Frage wirst du wahrscheinlich auch im Laufe deines Lebens, oder ich habe das auch für mich so festgestellt, wirst du immer wieder anders beantworten. So mit 18 und fragst du jemanden, ey, was willst du? Ja, geil, Millionär, boom, ich habe Kohle, ich kann machen, was ich möchte. Das ist das Nonplusultra. Wenn du aber jemanden mit 65 fragst, was wünschst du dir denn für die letzten 20 Jahre deines Lebens zum Beispiel, wird das eine andere Antwort sein. Das wird nicht mehr dieses, ja, jetzt will ich noch Reichtum anhäufen, sondern das ist immer eine individuelle Geschichte. Das heißt, wenn du die Frage für dich beantwortest, wirst du daran messen müssen, wie dein Umfeld gebaut ist. Und wie du das schon gesagt hast, natürlich ist es, um produktiv zu sein, ist es einfacher, sich mit Leuten zu umgeben, die alle das gleiche Ziel wie du haben. So, das ist dann, kann man sich im Sport sehr schön anschauen. Warum stecke ich denn in eine Trainingsgruppe die Leute, die irgendwie mal eine Chance auf einen Olympiasieg haben? Ja, vermutlich, weil die sich pushen und die haben alle ein Ziel. Das heißt, die haben einen ähnlichen Lebensstil. Die sind vielleicht charakterlich nicht super kompatibel zwangsläufig. Aber du hast so einen Druck und dein Umfeld suggeriert dir natürlich auch, was normal ist oder was du als normal zu sehen hast. Und da muss man halt für sich entscheiden, ist das das, was ich machen möchte? Also ist es für mich cool zu sagen, ich arbeite 20 Stunden am Tag, mal übertrieben gesagt, und bin dann aber auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 5 Jahren Millionär und habe auch 5 oder 10 Kumpels, die das genauso sehen, von denen ich aber in 5 Jahren niemanden mehr kenne, weil 3 davon sind ausgebrannt und im schlimmsten Fall sind manche gar nicht mehr da, weil die unter dem Druck zusammenbrechen. Oder sage ich mir, ey, ich habe ein großes Ziel, ich habe eine Vision, aber ich passe meinen Plan, diese Vision zu erfüllen, dieses Ziel zu erreichen, ein Stück weit auch an meine eigenen Umstände an. So. Und das ist ja auch eine, ja, ich sag mal, komplexe philosophische Frage in dem Sinne, weil du natürlich dann irgendwie sehen musst, okay, du kannst ja dein Leben sowieso nicht komplett planen. Also du kannst nicht sagen, in den nächsten 2 Jahren mache ich das und das und ich werde zu 100% da und da stehen, weil es kommen immer irgendwelche Sachen dazu, mal positiv, mal negativ, die das ein Stück weit beschleunigen oder auch verlangsamen. Und für mich, um die Frage vielleicht mal konkret zu beantworten, ich bin Stand jetzt sehr, sehr dankbar dafür, wenn ich Leute habe, die mir eine andere Perspektive geben. Und mit anders meine ich nicht zwangsläufig, die muss nicht konträr zu meiner sein, aber einfach zu eine weitere Sichtweise auf Dinge, wo ich einfach in der Lage bin, mein Blickfeld zu erweitern, weil das die Position, die ich bei FunRap zum Beispiel einnehme, ist, das Große und Ganze im Blick zu halten und zu schauen, dass ich möglichst eine große Allgemeinbildung in unser Projekt bringe. Und Allgemeinbildung im Sinne von im sportlichen Sinne, aber auch im geschäftlichen Sinne und auch im Sinne des Community Buildings. Also, dass ich versuche, möglichst viele Meinungen zusammenzuführen, abzuwägen, welche Meinung ist in welchem Kontext wie wichtig und was müssen wir gegebenenfalls anpassen bei uns, um das zu verstehen. Und deswegen ist es, glaube ich, ja, also meine Antwort ist auf jeden Fall, ich bin für konträre Meinungen immer zu begeistern, wenn sie halt mit Substanz dahinter sind. Ne? Also einfach grundlos irgendwelche Hassreden zu verbreiten, das bringt niemandem was.
Du hast gerade davon gesprochen, wie wichtig das ist, letztendlich natürlich einfach genau zu wissen, was du willst und ein Stück weit quasi damit im Zusammenhang auch, wer willst du sein. Wenn du mal bei dir zurückschaust, alleine von 18 bis jetzt heute, wird sich das bei dir verändert, was du wirklich willst, beziehungsweise vielleicht auch, wer du sein willst?
Also mit 18 war, glaube ich, noch mein innerster Wunsch, irgendwann mal im Nationalteam vom Judo zu sein. Das hat sich dann halt auch relativ schnell gewandelt. Und was sich auf jeden Fall verändert hat, ist die Art und Weise, wie ich an Sport rangehe. Weil für mich war damals auf jeden Fall noch nicht klar, wie geht es mit Sport weiter, wenn ich keinen Judo-Leistungssport mache, der vielleicht mein Leben auch finanziert. Also die Perspektive wäre ja dann zum Beispiel gewesen, zur Bundespolizei oder Bundeswehr zu gehen und dort in eine Sportfördergruppe zu kommen. Und was ich auf jeden Fall jetzt in der letzten Zeit auch gelernt habe, ist für mich, der Sport, so wie er ist, also Streetlifting in dem Sinne, ist für mich ein großer Mehrwert in meinem Leben, den ich aber mittlerweile losgelöst von meiner eigenen Leistung betrachten kann. Also früher im Judo ging es mir natürlich immer darum, ich muss gewinnen. So, es gab nicht die Option zu sagen, ich gehe in einen Wettkampf rein und ich habe Spaß. Die Option gab es nicht, weil du hattest das Ziel, Leistung zu erbringen. Das ist per se die Definition von Leistungssport. Und Leistung wurde auch als was Selbstverständliches wahrgenommen. Das ist auch das, was sich tatsächlich immer noch in meinem Hirn manifestiert hat. Vielleicht so als kleine Anekdote dazu. Ich habe bin Weltrekordhalter im Dip mit einem Zusatzgewicht. Und da kam dann irgendwann ein Athlet aus den Niederlanden zu mir und meinte so zu mir, Tonio, ich kenne niemanden, der so emotionslos auf dieser Plattform steht wie du. So, du dippst hier was völlig absurd ist für 99% derer, die das auch schon spezifisch machen. Und alles, was du machst, ist dann runterzugehen und so mit dem Kopf zu nicken. Und da habe ich auch so zu ihm gemeint, ja, für mich ist das halt, das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Und dementsprechend gibt es für mich eigentlich nur die Option, ich schaffe das oder ich muss überlegen, wie ich das schaffe. Aber wenn ich das geschafft habe, ist das eigentlich so dieses Selbstverständliche, was ich erreichen musste. Und konträr zu dem ist es aber so, dass ich mittlerweile im Training bin und mir denke, hey, wenn ich mal eine schlechte Trainingseinheit habe, ist das nicht der Weltuntergang. Mir macht der Sport Spaß. Ich gehe gern in das Fitnessstudio. Ich bin dort gern, ich fühle mich dort wohl. Und ich habe mit Final Rap eine Möglichkeit gefunden, den Sport weiterzuentwickeln, unabhängig von meiner eigenen sportlichen Leistung. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Schritt für mich gewesen, weil dieses Puzzleteil mir ein Stück weit gefehlt hat in der sportlichen Perspektive. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, wenn man das jetzt mal auf den Leistungssport in Deutschland allgemein bezieht. Wenn du den Leuten keine Perspektive bietest, keine wirklich feste, dann wird es ab dem Zeitpunkt, wo es eben in Ausbildung oder Studium geht, werden die Leute sich schon hinterfragen. So, kann ich mir das überhaupt in Anführungsstrichen leisten, 20 Stunden die Woche Judo zu trainieren, während ich Medizin studiere? Also wir haben viele Leute, die Medizin studieren in Leipzig, wo ich halt auch sage, klar, also die meisten Leute, die normal Medizin studieren, gehen schon auf dem Zahnfleisch, weil die Last einfach so hoch ist. Und sich dann vorzustellen, dass du dazu noch zweimal am Tag 2,5 Stunden Training hast, das ist für viele unvorstellbar.
Ja, absolut. Du hast gerade erwähnt, dass es dir mittlerweile ja relativ leicht fällt, auf der einen Seite mit schlechten Tagen, schlechten Trainingseinheiten umzugehen, vielleicht auch so eine gewisse, ich nenne es mal, Emotionslosigkeit im Umgang mit Erfolgen, da jetzt gar nicht vielleicht zu weit auch nach oben in irgendwie so diese krassen Peak-Emotions reingehst, aber auch nicht krass in den Keller fällst, wenn mal was nicht funktioniert. Und davor ja auch so die ganze Journey schon mal geteilt, dass so vom Judo über Calisthenics hin zu Streetlifting, Final Rap, wo ja auch letztendlich immer wieder so ein bisschen diese Unsicherheit drin war, wie es eigentlich weitergeht und dementsprechend auch so diese Leistungskomponente ja gar nicht jederzeit so krass greifbar war, wie du es vielleicht früher aus dem Judo kanntest. Wie wichtig war es für dich auch, ein Stück weit so diese Leistung loszulassen und dich nicht alleine darüber zu definieren?
Ich würde dem auf jeden Fall eine hohe Wichtigkeit zuweisen, weil ich habe für mich dann auch, und das ist auch Teil von diesem Prozess gewesen, gemerkt, das, was mich glücklich macht oder das, wo ich so richtig diese Befriedigung verspüre, ist gar nicht meine eigene sportliche Leistungsfähigkeit, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich kann möglichst viele Menschen mitreißen und denen irgendwas Gutes tun. Das klingt jetzt so sehr, sehr philanthropisch, aber bei Final Rap zum Beispiel ist es so, wir haben das ja wirklich aus dem Nichts kreiert, auch den Sport im Endeffekt so, da gab es nichts weltweit. Da gab es 2, 3 Veranstaltungen und das war's. Und mittlerweile sind wir allein über unsere Plattform weltweit in Chile, in Indien, in Costa Rica, überall europaweit vertreten. Und ich merke einfach, das ist das, was mich stolz macht, was mich auch glücklich macht, wenn ich einfach sehe, so viele Leute können sich damit identifizieren, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was wir damit machen, was Gutes ist. Das bringt einen positiven Mehrwert für die Menschen. Und das eben von der sportlichen Leistung von mir selber losgelöst zu betrachten. Was man aber nicht unterschätzen darf, ist die Legitimation von Final Rap, dass wir das eben eine Weltmeisterschaft zum Beispiel nennen, was wir veranstalten. Die kommt unter anderem auch darüber, dass ich eben in der Weltspitze mit vertreten bin. So, das heißt, die Leute, wenn ich mich mit denen unterhalte, also auch wenn es um Organisatoren aus anderen Ländern geht, dann sagen die mir, ey, pass auf, wir haben davor mit dem und dem Weltverband gesprochen, da kann der Verbandspräsident, der kann nicht mal einen Muscle-Up oder der kann nicht mal einen Handstand oder einen Liegestütz. Wo ich sage, okay, das sagt ja jetzt über seine Fähigkeiten eigentlich nicht viel aus, ne? Also über seine Qualifikation, aber das ist für viele Leute wichtig in diesem Sportkontext. Und dementsprechend ist es natürlich relevant, aber ich merke auch, dass ich mittlerweile eben wirklich zum Spaß compete, also auch wirklich in Wettkämpfen antrete, wo ich mir sage, hey, und wenn ich nicht gewinne, dann ist das völlig, völlig in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Das hatte ich jetzt zum ersten Mal so richtig bei der Europameisterschaft Ende letzten Jahres. Da war ich nach meiner letzten Kniebeuge auf dem ersten Platz und dann kam noch mein direkter Konkurrent und der hat so ein bisschen mehr gebeugt als ich und hat quasi damit dann gewonnen. Aber ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich gerade auf Platz 1 bin, weil ich halt zu meinem Betreuer gesagt habe auf dem Wettkampf, ey, es interessiert mich überhaupt nicht, was die anderen hier machen. Ich will meinen Wettkampf durchziehen, ich will das, was ich mir vorgenommen habe, das möchte ich durchziehen und wenn es am Ende für Platz 1, 2, 3 reicht, ist das geil, aber ich will mich konsequent auf mich fokussieren und das war für mich so ein Gamechanger, weil normalerweise schaust du eben immer auf diese Tabelle, okay, wo stehe ich gerade, was muss ich eventuell an Gewicht bewegen, was aber völliger Quatsch ist, weil du kannst nicht mehr als die 100%, die der Tag dir halt hergibt, bewegen. So, das heißt, es bringt dir dann nichts zu sagen, ich muss jetzt 15 Kilo draufpacken, aber ich weiß ganz ehrlich, objektiv betrachtet, da sind nicht mehr als 10 Kilo drin. So, dann brauche ich das auch nicht versuchen. Und das war auf jeden Fall auch ein großes, großes Learning, auch in Bezug auf Leistung.
Was glaubst du, ist vielleicht auch was du wahrscheinlich bei vielen, vielen anderen Athleten, Athletinnen bei euch im Sport mittlerweile siehst, beziehungsweise auch in der Vergangenheit vielleicht bei dir selbst gemerkt hast. Was glaubst du, warum es vielen oft so schwer fällt, diesen Fokus eben wirklich bei sich zu behalten? Weil das, was du gerade geteilt hast, ist, glaube ich, ein Punkt, den ich zumindest auch bei den Leuten, mit denen ich immer wieder arbeite oder auch die unsere Membership nutzen, immer wieder merke. Dieser Vergleich mit anderen und dadurch dieser Spaßverlust am Sport, der ist so eng miteinander verknüpft, weil es eben nicht einfach ist, okay, ich gehe dahin, ich habe einfach Spaß, ich liebe das, was ich tue, ich habe die Chance einfach zu in der Competition dabei zu sein, zu zeigen, was wirklich in mir steckt und habe eben genau diesen Spaß, von dem du gesprochen hast. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele, die halt rausgehen und sich denken, ja, okay, ich war irgendwie heute nicht so gut, die anderen waren besser, ich habe mich ablenken lassen, ich schaue nur nach rechts und links. Was glaubst du, ist so der Missing Link, den du vielleicht für dich gefunden hast, um diesen Spaß wirklich haben zu können?
Also einerseits glaube ich, ein wesentlicher Faktor ist, dass ich schon, also ich bin erfolgreich. Das muss man ganz klar sagen. Also ich habe genetisch betrachtet eine sehr, sehr gute Genetik, sehr, sehr gute Veranlagung für den Sport. Deswegen bin ich auch in so einer Situation, wo ich mir wenig Gedanken mache. Ich kann sehr stark davon ausgehen, dass ich auf dem Podium lande. Wenn ich nicht komplett irgendwas falsch mache, werde ich immer in der Spitze sein. Jedenfalls aktuell. Das ist, glaube ich, ein erster wesentlicher Punkt, den man da nicht außen vor lassen darf. Und dann ist es natürlich so, dass, da habe ich auch letztens in einem Podcast drüber gesprochen, man muss immer verstehen, was mag man wirklich, wenn man das jetzt an dem Sport festmacht. Ganz viele Leute, die jetzt in den Kraftsport kommen, die haben davor teilweise keinen Sport gemacht oder gar keinen Spaß an Sport gehabt. Und es gibt eine Statistik im Powerlifting, also im Kraft-3-Kampf, dass die 50% derer, die ihren ersten Powerlifting-Wettkampf machen, danach mit Powerlifting aufhören. Und nochmal 30%, also insgesamt 80%, wenn wir jetzt 1000 Leute nehmen oder 100 Leute nehmen, machen nur 20% mehr als 2 Wettkämpfe. Der Rest hört dann auf. Und meine Begründung oder meine Erklärung dafür ist, dass man verstehen muss, was mag man wirklich? Magst du wirklich den Sport? Und den Sport mögen heißt, du gehst ins Fitnessstudio und es ist völlig egal, wie viel Gewicht ist jetzt auf dieser Langhantel, wie viel Gewicht bewegst du gerade, sondern du gehst dorthin und du hast Spaß. Das heißt nicht, dass du hier keinen Leistungsanspruch haben darfst, aber wenn das muss dein Base-Level sein, um zu sagen, du machst das, was du tust, machst du aus Spaß, weil es dich erfüllt. Das muss nicht immer so sein. Aber das muss das Base-Level sein, wenn du an einem durchschnittlichen Tag aufstehst und zum Beispiel auf Arbeit gehst und sagst, ey, ist jetzt nicht herausragend, aber ich habe Spaß an dem, was ich tue, ich bin damit zufrieden. In dem Moment, wo ich anfange, nach rechts und nach links zu schauen, fange ich immer an zu sagen, ja, okay, das Gras von dem ist aber schon grüner. So, also irgendwie ist das schon besser. Ja, aber frag dich doch mal, ist es wirklich so oder ist das nur das, was du siehst? Das, was du siehst von anderen Leuten, ist ja auch das, was sie dir im Endeffekt teilen wollen. Wenn ich auf Social Media gehe, dann sehe ich zu 99% Leute, die persönliche Rekorde aufstellen, die happy sind und so weiter und so fort. Ja, weil in dem Zeitpunkt, wenn ich auch da wieder 100 Leute habe, dann sehe ich 80% oder 80 Leute, denen es richtig gut geht, die sind aktiv auf Social Media. Die restlichen 20, denen geht's gerade schlecht, die teilen das nicht auf Social Media. Und dann kriege ich diesen Eindruck von, es muss eigentlich immer alles gut laufen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning. Und dann eben dieses, sich wirklich auf sich selber zu fokussieren. Ich hatte auch einen Coach, der ist selber Sportpsychologe und der gibt einem auch so viele oder hat uns viele so Tools an die Hand gegeben, wo er halt auch gesagt hat, so ey, am Ende des Tages setzt du dich halt hin von deiner Trainingseinheit und dann sagst du nicht, das lief alles scheiße, sondern du überlegst dir, okay, was habe ich gut gemacht? Und wenn es eine Kleinigkeit ist, das ist, was ich gut gemacht habe und in der nächsten Einheit möchte ich das und das erreichen, das und das würde ich gern besser machen. Und dann wirst du eben lernen, dass der Fortschritt, den du machen kannst, der wird immer anders sein zu dem, was ein anderer macht. So, das bedeutet einerseits, das wird in einem anderen Tempo stattfinden. Mal machst du Sprünge, wo du denkst, hey, das geht mir super easy von der Hand. Bei anderen Sachen wirst du länger brauchen als andere. Und dadurch, dass wir ja alles Individuen sind, es gibt nicht den einen Weg, den gibt's gar, also das ist faktisch gar nicht möglich, dass jeder den gleichen Weg geht und dadurch, was weiß ich, Millionär wird, Olympiasieger oder was auch immer. Das heißt, du musst am Ende ja sowieso deinen eigenen Weg finden und du kannst dich von anderen Leuten inspirieren lassen und du kannst immer überlegen, okay, gibt's Sachen, die ich vielleicht noch besser machen kann, aber du solltest grundsätzlich auch von dem überzeugt sein, was du gerade tust. Und du musst halt, und das, um vielleicht diesen Bogen zu schließen oder diesen Kreis zu schließen, ich glaube, das war auch das, was meine Mama damals mit Judo bei mir dann erreicht hat, dass sie halt gesagt hat, ey, pass mal auf, nur weil du jetzt nicht von Anfang an hier die Judomatte dominierst, heißt das doch nicht, dass du deswegen gleich aufhören musst. So, und am Ende des Tages bin ich trotzdem in den Landeskader gekommen, auch wenn ich jetzt nicht, also muss man ganz ehrlich sagen, da gab's Leute, verstehe bis heute nicht, wie man so talentiert sein kann. Das war für mich völlig unbegreiflich. Ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen und es gab Leute, die waren einfach besser. Punkt. So, da kann ich bis heute nichts dran tun, da kann ich nichts dran ändern. Aber das hat mich nicht demotiviert, sondern ich dachte mir so, ey krass, wenn du mal mit denen so auf einem Level competen kannst, du verlierst vielleicht trotzdem, aber du hast es geschafft. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass man mit sich auch zufrieden ist und glücklich und eben nicht davon ausgeht, dass man kann nicht alles erreichen. Das klingt vielleicht so gemein oder das klingt so demotivierend, aber du musst es nicht. Du musst nicht Millionär werden, du musst nicht Olympiasieger werden, um glücklich zu sein, sondern du musst halt für dich verstehen, habe ich mir gerade was vorzuwerfen? Wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich will krass selbstständig sein, aber du gibst für deine Selbstständigkeit 2 Stunden die Woche, arbeitest du da dran? Ja, natürlich, dann hast du dir was vorzuwerfen. Wenn du aber 40 Stunden oder 60 Stunden arbeitest und es läuft eben in dem Tempo, wie es jetzt gerade läuft, dann hast du dir erstmal vom Input, den du selber gibst, nichts vorzuwerfen. Da musst du halt vielleicht überlegen, was du gegebenenfalls noch optimieren kannst in dem Input. Aber dann kannst du trotzdem erstmal stolz auf dich sein, weil du gibst was rein.
Kurzer Reminder für den Sponsor der heutigen Folge, MyNect Sports. Im Sport reden wir oft über Technik, Taktik und Athletik. Aber wie oft über das, was im Wettkampf wirklich den Unterschied macht? Deine mentale Stärke und Gesundheit. Fühlst du dich manchmal unter Druck oder innerlich blockiert von Zweifeln? Dann stell dir vor, wie es wäre, mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit, mit Leichtigkeit und Gelassenheit abzuliefern. Egal, wie groß der Druck ist. Mit der MyNect Sports Membership trainierst du genau das. Deine mentale Stärke und Gesundheit. Mit nur 20 Minuten am Tag bekommst du unter anderem Zugang zu über 100 angeleiteten Trainingsübungen, regelmäßig neuen Trainingsprogrammen, Live-Q&As und einen persönlichen Support vom ganzen Trainerteam. Starte jetzt für nur 49 Euro im Monat, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf mindact-sports.io und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Weiter geht's mit dem Podcast.
Super wertvoll und ich glaube, gerade dieser Punkt, das eine, was du gesagt hast, nicht direkt in das reinzugehen, was gerade nicht funktioniert, sondern wie du es von auch deinem Trainer geteilt hast, erstmal zu schauen, hey, okay, was sind denn die kleinen Erfolge, die ich gefeiert habe? Was lief denn gut und was kann ich besser machen? Und das klingt für viele, glaube ich, immer so banal, weil es einfach nur eine andere Formulierung ist. Ich habe aber auch irgendwann für mich einfach angefangen, eben nicht mehr zu schauen, so wenn ich auf die Woche zurückblicke, was lief denn diese Woche nicht gut, sondern einfach zu schauen, so okay, wenn ich jetzt diese Woche beispielsweise nochmal durchleben könnte, was würde ich denn anders machen? Und natürlich beleuchte ich damit automatisch die Dinge, die vielleicht nicht optimal liefen oder wo ich das größte Entwicklungspotenzial sehe, aber ich betrachte es einfach aus einer anderen Perspektive und ziehe mich nicht erstmal runter, indem ich sozusagen irgendwie aufliste, okay, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße und dann sitze ich da unten in diesem Loch und denke mir, okay, ist irgendwie alles scheiße, lohnt sich eigentlich gar nicht mehr hier weiterzumachen, sondern es ist einfach nur, okay, das würde ich vielleicht anders machen, das würde ich anders machen, okay, das kann ich alles nächste Woche implementieren, kann ich direkt ein paar Steps mitnehmen, kann mich weiter verbessern und entwickle mich wieder weiter. Und ich glaube, das ist ein super wertvolles Learning, plus natürlich einfach wirklich auch mal zu reflektieren, wie oft schaue ich denn halt nach rechts und links, beziehungsweise auch gerade in dem Social Media Game, was du gesagt hast, wie gehe ich denn damit um und nutze ich das als Inspiration oder nutze ich es, um mir selbst zu zeigen, dass ich nicht gut genug bin? Und ich denke, das ist eine riesen Switch, wo ich zum Beispiel auch gerade bei mir merke, so ich habe mich vor einer Woche dazu entschieden, mein komplettes Instagram auf einem neuen Account auf Englisch zu switchen, weil ich einfach gerade merke, so das ist so dieses krasse Calling, das ich schon seit gefühlt 2 Jahren in mir habe und ich habe es lange vor mir hergeschoben und jetzt ist der Punkt, wo ich es machen will. Und jetzt starte ich irgendwie komplett neu mit, keine Ahnung, 50 Followern aktuell und dann schaue ich so auf die Leute, die ich vielleicht als ein Vorbild in dem, was ich tue, betrachte. Und gehe auf deren Account und sehe irgendwie, okay, 250.000 Follower, 100.000 Follower, 80.000 Follower. Und ich merke, wie in dem Moment so der Gedanke hochkommt, ja komm, was will ich denn hier? Das macht doch gar keinen Sinn, dass ich jetzt hier mit 50 Followern hier rumdümpel und irgendwie versuche, die Welt zu verändern. Auf der anderen Seite kann ich es aber einfach als Inspiration betrachten und sehen, okay, das ist damit möglich. Und ich weiß letztendlich, dass genau das ist, was ich gerade machen will. Und da kommt so genau diese Passion natürlich auch ins Spiel, von der du gesprochen hast.
Ja, und ich glaube auch, dass man eben mit dem, was man hat, auch zufrieden sein darf. Also auch da wieder, es kann nicht jeder 250.000 Follower erreichen. Das geht einfach faktisch nicht. So, weil so da müsste jeder jedem folgen und alle würden, also das geht nicht. Das heißt, es wird immer jemanden geben, der irgendwo vielleicht auch mal mehr Glück gehabt hat, der bessere Grundvoraussetzungen mitgebracht hat, wo eben, was weiß ich, die Eltern von Anfang an 100.000 Euro hinten reingeschoben haben und dann war da schon mal eine Anschubfinanzierung da. Natürlich ist das eine andere Grundlage, als wenn du mit nichts startest. Und dementsprechend muss man auch lernen, und das ist, glaube ich, das Schwierigste, seine Entscheidungen, die man auch in der Vergangenheit getroffen hat, daran zu bewerten oder daran zu bemessen, welches Wissen hatte ich zu diesem Zeitpunkt? Also hätte ich mit dem Wissen eine bessere Entscheidung treffen können oder rede ich mir das jetzt nur ein mit dem Wissen, was ich jetzt habe? Natürlich könnte ich jetzt sagen, oh ja, natürlich, also hätte ich jetzt Judo weiter durchgezogen, dann könnte ich jetzt mir hier, wäre ich jetzt bei der Bundespolizei und hätte, was weiß ich, das und das Gehalt und dies und das und jenes. Aber wusste ich das schon? Oder hätte ich zum Beispiel auch, anderes Beispiel, gewusst, dass Final Rap sich in die und die Richtung entwickelt? Ja, dann hätte ich mich ja schon vor 2 Jahren mit, was weiß ich, 40 Stunden committen können. Ja, aber wusste ich ja nicht. So, und in dem Moment hätte ich mich dort für 40 Stunden committen können und im schlimmsten Fall wäre es gegen die Wand gefahren und ich hätte mit 0 dagestanden. Und das sind alles Dinge, die, glaube ich, viel so diese Gedankenspiele sind, wo man auch, naja, wie soll ich sagen, so manchmal den Blick aufs Wesentliche verliert. Nämlich, wenn ich Fortschritt mache, dann ist das gut. Und selbst wenn ich mal keinen Fortschritt mache, ist das auch kein Beinbruch, weil am Ende, wie gesagt, was ich so für mich rausgefunden habe, um glücklich zu sein, brauche ich gar nicht so viel. Also ich merke auch für mich, ich bin jetzt kein groß materialistischer Mensch. Also wenn du mir jetzt, was weiß ich, 1 Million Euro geben würdest oder 100.000 Euro geben würdest, würde ich mir wahrscheinlich keine Rolex kaufen, sondern ich würde mir eher so denken, okay, was kann ich da jetzt in Fine Rap investieren, um dieses Projekt weiter voranzubringen? Und das muss aber nicht bei jedem so sein. Es ist auch völlig okay, wenn du dir eine Rolex kaufen möchtest, mach das doch. So, wenn dich das glücklich macht, solltest du dich kurz hinterfragen, warum dich das jetzt glücklich macht, macht dich das langfristig glücklich. Wenn das aber dein großes Ziel war von Anfang an, dann solltest du dir das auch gönnen. Und ja, beim Thema Social Media, wie du das schon gesagt hast, ich fand das immer so lustig, als ich angefangen habe damit, das war auch mit 16, 17, da habe ich auch so die großen Influencer gesehen und dachte mir so, boah, wie geil wäre das, was weiß ich, du hast einen Supplement-Sponsor oder du hast irgendjemanden, der dir Geld dafür gibt, dass du dort competest und der bezahlt dir einen Flug und Unterkunft und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich mir so denke, ha, okay, das hab ich alles, es ist cool, aber es ist bei weitem nicht so krass, wie ich das damals romantisiert habe und mir so, ach, boah, ja, das ist lebensverändert. So, nee, du wächst da ein Stück weit auch rein. Und was ich auch immer lustig finde in diesem Social-Media-Kontext, wenn ich zum Beispiel mit meiner Oma darüber spreche, also meine Oma, die nutzt nicht mal das Internet. So, die hat ein Festnetztelefon und das ist ihre Connection zur Außenwelt. Wenn ich der dann erzähle, ja, mir folgen 20.000 Menschen auf Instagram. Das ist mehr, als die Stadt Einwohner hat, in der sie wohnt. So, also, und dann denke ich mir so, ja, stimmt. Eigentlich völlig absurd, so eine Zahl. Und das ist, glaube ich, immer so, man muss ab und zu mal so eine Relation versuchen zu greifen und zu verstehen, wie viel Einfluss man, selbst wenn du 500 Abonnenten hast, das sind 500 Menschen, die dir aktiv, mehr oder weniger aktiv folgen. Und das ist aber auch das, was ich so cool finde. Also wir haben ja unsere eigene Wettkampfsoftware entwickelt oder eine App langfristig jetzt. Und da haben wir heute knapp 4.000 Nutzerinnen und Nutzer drauf, die halt alle sich Final Rap und Streetlifting committed haben. Und das ist für mich halt absolut geil. Wenn natürlich, wenn ich mir jetzt angucken würde, wie viele Nutzer hat Instagram, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann können wir das Ding auch wieder zumachen. Ist ja Quatsch. Ja.
Safe, auf jeden Fall. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, zu wissen, was du wirklich willst. Und bevor wir gleich auf Final Rap auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr eingehen, habe ich noch eine Frage dazu, weil auf der einen Seite haben wir so diese Klarheit, du solltest wissen, was du tun willst. Auf der anderen Seite, jetzt auch so aus deiner Story, hast du ja ganz oft auch ein Stück weit unvorhersehbar einfach dich in eine neue Richtung treiben lassen oder immer wieder vielleicht auch ein Stück weit neu definiert, was du willst. Angefangen von, okay, der Story mit dem Fahrrad, du willst einfach nur nicht mehr das Gefühl haben, irgendwie der Schwächere zu sein, sondern du willst einfach stärker sein. Okay, dann kommt deine Mama um die Ecke und sagt, hey, mach doch Judo. Dann bist du im Judo drin, verletzt dich, kommst mehr in diesen Kraftsport rein, rutschst vom Kraftsport ins Calisthenics, kommst von Calisthenics zu Streetlifting, gründest Final Rap. So, das heißt, das, was du willst, hat sich da natürlich signifikant mehrmals verändert, weil sonst hättest du ja gesagt, okay, was ich wirklich will, ist im Judo erfolgreich sein, ich will einen Landeskader, ich will einen Bundeskader, ich will bei Olympia sein, ich will das Maximum rausholen und dann wärst du heute immer noch da. Hast du aber nicht gemacht. Also wie wichtig ist es, auch immer wieder dich selbst zu hinterfragen beziehungsweise auch bereit zu sein, das, was du in der Vergangenheit wolltest, loszulassen, weil du merkst, dass sich die Definition davon für dich verändert hat?
Also so wie du das jetzt gerade formulierst, ist das sehr, sehr spannend, weil so habe ich das selber noch nie betrachtet. Ich glaube, für mich war es halt immer, in meinem Kopf war das immer so eine logische Schlussfolgerung. Also für mich war das immer logisch, diesen nächsten Schritt zu gehen, hat sich auch immer richtig angefühlt. Ich glaube, das ist auch wieder sehr, sehr typabhängig. Also hast du, so auf Englisch gesagt, so hard feelings? Also hast du ein Problem damit loszulassen, gewisse Dinge? Weil, wie gesagt, ich vermisse Judo ja. Also es ist nicht so, dass ich Judo komplett nicht mehr leiden kann oder damit komplett abgeschlossen hätte. Aber ich glaube, für mich war halt immer dieses, ja, so Fortschritt zu machen, das, was ich so spannend fand. Und am Ende muss man, glaube ich, dann eben auch akzeptieren, dass gewisse Wege irgendwann enden und sich dann eben neue auftun. Und wenn ich mir anschaue, dieser Wandel von Judo zu Calisthenics und dann eben zu Streetlifting, der war jetzt nicht logisch. Also ich habe ja nicht Streetlifting angefangen in der Intention, ich möchte, was weiß ich, einen krassen Wettkampf organisieren. Ich möchte irgendwie ein internationales Regelwerk aufstellen, sondern bei mir war es ja so, ich bin aus diesem Leistungsgedanken vom Judo in Streetlifting gegangen und habe dann dort festgestellt, dass das, was ich im Judo so cool fand, das hat dort gefehlt. Und daraus entwickelte sich ja dann diese Idee. Und was ich auf jeden Fall, und da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen stolz drauf, was ich am Anfang schnell verstanden habe, ist dieses, du darfst dir eingestehen, wenn du Sachen nicht kannst. Das ist auch völlig in Ordnung. Und das Schlauste, was du machen kannst, ist eigentlich, dir jemanden zu suchen, der das kann. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der das seit 5 Jahren macht, der das besser kann als du, ist sehr, sehr hoch. So, wenn das ein Skill ist, den du aber brauchst, um erfolgreich zu sein, ja, dann musst du den Arsch hochkriegen und dir diesen Skill aneignen. Und bei Final Rap war das dann eben auch so, dass wir ja mittlerweile 3 Leute in der Geschäftsführung sind. Und da ist eben Carsten als Softwareentwickler, da bin ich als, ich sag mal, so Head of Sports, kann man das nennen. Und dann Tim, der sich um das ganze Strukturthema als BWLer kümmert. Und ohne die beiden würde FineRap gar nicht an der Stelle stehen, wo es jetzt ist. Und ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass ich Spaß daran habe, so Sachen zu erschaffen. Und das habe ich dann einfach in eine neue Situation gebracht. Und dann war es auch, denke ich, einfach ein bisschen glücklich oder glücklicher Umstand, dass sich das alles so gefügt hat. Aber ich habe halt auch von Anfang an so ein, wie soll ich sagen, so ein kreatives Grundgefühl gehabt von, wen kann ich denn wo connecten? Also was macht denn Sinn? Wen braucht man vielleicht noch im Netzwerk? Wo kann man vielleicht jemanden, der ambitioniert ist, wo kann man für den innerhalb des Netzwerks den richtigen Platz finden? Und wir merken das jetzt zum Beispiel auch bei FineRap, dass wir da viele Leute haben, die sind richtig motiviert, die sind vielleicht auch in ihrem Job, den sie jetzt eigentlich so machen normalerweise, nicht zu 100% glücklich, aber die hauen dort bei Final Rap dann raus, wo du dir denkst, hey, also wir machen das ja alle ehrenamtlich, diese Motivation, die dorthin kommt, diese Liebe, diese Passion, das ist, glaube ich, nichts, was du so dir antrainierst, sondern das hast du, das entwickelt sich natürlich dann über die Zeit stärker und das war aber auf jeden Fall, ja, also ist es auf jeden Fall essentiell, dass man sich so ein bisschen da treiben lässt, weil mit dem Kopf durch die Wand wird nicht in allen Situationen funktionieren. Manchmal musst du auch einfach die Zähne zusammenbeißen und durchziehen, aber man muss auch verstehen, wann gut ist. Das ist ja auch so ein klassischer Denkfehler des Menschen, dass man sich sagt, ich habe schon so und so viel investiert, jetzt macht es keinen Sinn mehr aufzuhören. So doch, wenn es in dem Moment, also wenn es wirklich an einen Punkt kommt, wo es nur noch scheiße ist, dann musst du einfach lernen loszulassen, auch wenn es weh tut. So, und beim Judo war das bei mir in dem Fall eben mit dem Kreuzbandanriss, wo ich gesagt habe, ey, das ist jetzt ein Punkt, wo es auch mein, ich sag mal, berufliches Leben negativ beeinflussen kann auf lange Sicht. Und dann muss ich in diesen sauren Apfel beißen, aber ich hatte zum Glück nie so eine Lehrphase. Sondern ich hatte halt immer mehrere Sachen parallel laufen Und dann habe ich eben geschaut, wie die sich unterschiedlich entwickeln.
Alright. Final Rap. Wir haben das jetzt hier schon ein paar Mal gedroppt. Wenn ich bei dir auf dein Instagram gehe, das erste, was ich sehe, ist ein Video von dir, wo du einen Dip machst mit 200,5 Kilogramm. Was hat das mit Final Rap auf sich?
Also Final Rap ist die Streetlifting-Brand, sag ich mal, die wir 2020 ins Leben gerufen haben. Und die ist eigentlich nur aus der Idee gewachsen, dass wir, ja, Streetlifting, muss man vielleicht erstmal erklären, ist ähnlich zum Powerlifting oder Kraft-3-Kampf ein Kraftsport. Man hat 4 verschiedene Übungen, jeweils 3 Versuche pro Übung und der schwerste gültige Versuch jeder Übung geht in dein Total ein. Bedeutet dann, in deiner Gewichtsklasse gewinnt die Person mit dem höchsten Total. Und das hat sich ja über einen längeren Zeitraum entwickelt. Ursprünglich, wie gesagt, haben wir ja mit Calisthenics angefangen. Dann gab es irgendwie so eine leichte Strömung, dass man Zusatzgewicht verwendet hat. Da hatte sich aber noch kein wirkliches Wettkampfformat durchgesetzt oder kein Wettkampfsystem etabliert, sodass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wenn du das jetzt wirklich aus dieser Nische von Trendsport rausheben möchtest in, wir machen daraus eine wirkliche Sportart, dann muss man mal überlegen, was ein sinnvolles Wettkampfformat ist, was gewisse Regeln sind. Ne? Also davor war das ähnlich zum Parcours. Man hat das draußen gemacht. Es gab eine Community, die ist auch immer weiter gewachsen. Mittlerweile durch Corona ist es völlig explodiert in Deutschland. Also auch von diesen ganzen Fitness-Influencern macht jetzt gefühlt die Hälfte Calisthenics oder hat das bei sich im Profil stehen. Das ist ganz lustig. Und wir haben dann eben irgendwann angefangen und haben gesagt, ey, pass auf, wir setzen uns jetzt hin und wir fangen jetzt wirklich mal an, ein Regelwerk aufzuschreiben. Und das gab es bis dato nicht wirklich. Da wurde quasi am Anfang eine Gruppe gebildet, da hast du 5 Leute gehabt und dann hat man sich darauf geeinigt, okay, so und so wird der Klimmzug heute ausgeführt. So, das hat sich dann so ein bisschen als Standard etabliert, aber dann gab es eben so, okay, das sind Wettkämpfe, da wird besonders strikt gejudged und bei den anderen ein bisschen wischiwaschi. So. Und da habe ich dann irgendwann das erste Regelwerk, glaube ich, ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, das erste Regelwerk habe ich aufgeschrieben. Das waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 2 A4 Seiten. Also wirklich so stichpunktartig festgehalten, was muss erfüllt sein, damit Übung XY gültig oder die Wertung gültig gegeben werden kann. Und mittlerweile haben wir einen Head Judge global und dann noch einzelne Head Judges in den jeweiligen Ländern und haben jetzt auch noch eine Judging-Lizenz als Videokurs. Und das Regelwerk umfasst, lass mich lügen, 30, 40 Seiten mittlerweile, wo wirklich bis ins kleinste Detail definiert ist, wie muss die Kniestulpe, die aus 7 mm Neopren gefertigt ist, wie muss die genäht sein? Also wie darf die Naht aussehen? Solche Geschichten. Genau, das ist so der Anfang gewesen und daraus hat sich dann mittlerweile eben ja eine Wettkampfplattform, kann man sagen, oder eine Organisation weltweit entwickelt, wo wir Streetlifting-Wettkämpfe entweder selber veranstalten oder mit organisieren. Und das sind wir jetzt im 5. Jahr quasi, 2020, 2023, 2024, 2025 kommt jetzt ins 6. Jahr quasi. Ja, und das ist mittlerweile schon sehr zur Passion geworden und jetzt auf lange Sicht wollen wir das natürlich dann auch hauptberuflich machen können.
Warum diese eine Wiederholung und so dieses krasse Maximum?
Das liegt tatsächlich daran, also wie du das jetzt formulierst, klingt das natürlich so, als wäre das extrem. Ist es natürlich auch in gewisser Weise. Aber früher war es eben so, dass wir ein festgeschriebenes Zusatzgewicht hatten und damit hast du maximale Wiederholungen gemacht. Und die Spanne zwischen, ich sag mal, einem Anfänger und einem Weltklasse-Athleten, die ist sehr, sehr groß. Also vielleicht jetzt mal als Beispiel. Du darfst beim Muscle-Up, darfst du mit dem eigenen Körpergewicht eine Wiederholung machen und es zählt, dann gehen 0 Kilo in deine Wertung ein. Du musst aber in jeder Übung mindestens eine gültige Wiederholung haben, damit du überhaupt im Wettkampf bleibst, sonst bist du disqualifiziert, also bekommst kein gültiges Total. Der Weltrekord im Muscle-Up sind 52 Kilo Zusatzgewicht. Also für die Leute, die jetzt hier zuhören, Muscle Up ist aus dem Klimmzughang heraus, also man darf leicht nach vorn schwingen, zieht man sich so weit über die Stange, dass man oben im Stütz wieder rauskommt. Also es ist quasi ein sehr, sehr, sehr explosiver Klimmzug. Wenn man das jetzt aber mal in Relation setzt, gibt es eben auch Leute, die in ihrem ersten Wettkampf 40 Kilo Klimmzug auf die Plattform bringen. Was im Übrigen auch überdurchschnittlich stark ist. Also wenn ihr mal in ein Fitnessstudio geht, schätzt mal, wie viele Leute da mit 40 Kilo Zusatzgewichten einen sauberen Klimmzug hinbekommt. Das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen, gibt es da zwei Leute. Und davon ist einer noch natural und der andere unterstützt in irgendeiner Form. Dementsprechend mussten wir uns halt überlegen, wenn ich jetzt einen Wettkampfsport habe zu der damaligen Zeit mit 32 Kilo Zusatzgewicht im Klimmzug und darauf maximale Wiederholungen, dann ist die Spanne von, ich mache eine Wiederholung, bis, wir hatten Leute, die haben halt, glaube ich, weiß ich nicht, 23, 25, sowas an Wiederholungen gemacht. Das ist zu groß, als dass ein Anfänger da Spaß dran hätte. Weil auch der Schritt von, ich kann eine Wiederholung mit 32 Kilo zu 2, ist viel, viel krasser, als ob ich 20 oder 21 Wiederholungen kann. Das ist dann tagesformabhängig. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, wir schauen uns an, was funktioniert in anderen Sportarten? Was gibt's für vergleichbare Sportarten? Was haben die für Konzepte? Und wie lässt sich das vielleicht auch auf uns übertragen? Da haben wir uns den Kraft-3-Kampf hergenommen, weil zu der damaligen Zeit hat es so einen langsamen Aufschwung auch in Deutschland genommen. Und das Coole dabei ist eben einfach, dass du individuell dich steigern kannst. Du kannst eben bei deinem ersten Wettkampf einen Bodyweight-Muscle-Up machen und bist nicht genötigt, 20 Kilo zu versuchen und jämmerlich zu scheitern. Sondern du nimmst das, was du dir selber vornimmst, das probierst du aus. Und dann kannst du nach einem Jahr vielleicht, oder je nachdem, wie ambitioniert du bist, machst du den nächsten Wettkampf und dann kannst du genau messbar machen für dich, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, wo möchte ich hin. Und ich glaube, das passt sehr gut in die heutige Welt hinein, weil es gibt keine Shortcuts. Es gibt nur, du bist jede Woche im Gym, du trainierst und wenn du fleißig trainierst, die Wahrscheinlichkeit liegt bei sehr hoch, sage ich mal, dass du besser wirst. So, und du wirst auch nicht so schnell an ein Plateau kommen.
Right. Ich glaube, die wenigsten von uns, ich auf jeden Fall auch, haben Erfahrung damit, was das bedeutet, so eine Sportart komplett neu zu etablieren, national als auch global. Was sind so jetzt vielleicht im Jahr 2025 die Challenges, mit denen du dich beschäftigen darfst?
Puh. Also man muss vielleicht dazu sagen, wir haben, wie ich das schon so ein bisschen angeteasert habe, wir haben eine eigene Wettkampfsoftware. Beziehungsweise hat Carsten, ich glaube, das komplette letzte Jahr oder fast zwei Jahre jetzt am Stück, fulltime an unserer App programmiert, weil wir festgestellt haben, dass ganz viele Prozesse nicht gut digitalisiert waren. Und wenn man das Thema Transaction Costs sich hernimmt, also auch einfach was sind menschliche Fehler, die entstehen können bei ich kopiere Daten von A nach B, kann man das ganz stark minimieren, wenn man eine gute Software hat, die das abbilden kann. Und das Problem bei uns ist tatsächlich, dass wir drei Felder haben, die wir immer parallel bespielen müssen und dementsprechend immer schauen müssen, wie viel Ressourcen für was zur Verfügung stehen. Also wir haben ein ganz großes Glück, dass Carsten eben sich wirklich um dieses Software-Thema kümmert. Du musst aber verschiedenste Sachen handeln. Nämlich einerseits organisieren wir selber noch Events. So, das heißt, wir sind permanent auf Sponsorensuche. Wir sind permanent dabei, Strukturen zu schaffen für, wir brauchen Helferinnen und Helfer. Wir müssen uns um alles, was um dieses Event herum stattfindet, kümmern. Hotel, Unterkunft, Verpflegung, Medienthema, ne? Jeder Wettkampf von uns wird gelivestreamt auf YouTube, kann man sich im Übrigen auch nochmal anschauen, ist alles noch online. Du hast Judges, die ausgebildet werden müssen, aber auch da, wir sind halt immer wieder in diesem Punkt, dass wir sagen, okay, wir müssen neu evaluieren, wo brauchen wir gegebenenfalls noch Hilfe, wo brauchen wir mehr ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, für welche Bereiche, um eben einfach auch so diesen Workload zu splitten. Ich glaube, das ist jetzt gerade für 2025 das Wichtigste, dass wir es schaffen, eben nationale Strukturen in Deutschland jetzt erstmal zu schaffen, wo wir eben jemanden haben, der sich nur dezidiert um Sponsorenakquise kümmert. Jemand, der sich dezidiert um Judging kümmert. Das haben wir zum Glück schon. Aber eben auch so, dass wir ein stärkeres Orga-Team, breit gefächerteres Orga-Team aufbauen. Wir müssen zum Beispiel auch stetig das Sportgerät, an dem überhaupt dieser Wettkampf stattfindet, müssen wir stetig weiterentwickeln. Es kommen immer neue Anforderungen dazu. Also man muss sich vorstellen, bis 2022 gab es keine verstellbaren Dipbarren in der Breite. Also jeder kennt diese Teile im Fitnessstudio, die so V-förmig zulaufen, weil sich die Hersteller gedacht haben, ey, wenn wir das so machen, dann haben wir eigentlich alle Breiten abgedeckt. So, dann lass mal jemanden ganz von, also an der engsten Stelle greifen, dann kann er gar nicht mehr runtergehen, weil dann plötzlich dieser Querbalken als Verstrebung kommt. So, das ist schon mal Quatsch. Und da hat dann eine Firma, oder Lukas war das damals, heißt der, damals hießen sie noch Home Gym Builders, der hat das Ding selber zusammengeschweißt. Der hat das entworfen, der hat das entwickelt, der hat das selber zusammengeschweißt. Und das sind wir jetzt stetig am Weiterentwickeln, weil dann kriegst du Feedback, ey, das wackelt hier und da, da ist aber, ne, dann denkst du, okay, für die Athleten, wir haben alles perfekt gemacht. Dann kommt als nächstes der Judge und sagt, ja, gut, aber jetzt sehe ich von der Seite gar nichts mehr, weil jetzt hier sind die ja Querstreben, genau dort, wo ich hinschauen möchte. Dann stehst du da daneben und denkst du so, wie kriegen wir das jetzt gelöst? Also es gibt extrem viele, viele Baustellen, was es für mich halt auch so abwechslungsreich und cool macht, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr komplex. Also wir müssen ständig Software-Themen bespielen, wo wir eben überlegen müssen, was muss noch abgebildet werden, was muss noch reingenommen werden, geht das überhaupt, kann man sich das finanziell in irgendeiner Form leisten. Ich glaube, das große Thema für die Software wird dieses Jahr auf jeden Fall die Investorensuche sein. Das wird unser Hauptfokus werden. Für die Event-Organisation wird es auf jeden Fall so sein, dass wir jetzt noch zwei Locations suchen für unsere German Open und die Weltmeisterschaft. Dass wir da eben auch einfach sicher sind. Das ist nämlich auch schwierig immer, diese Planbarkeit zu haben. Und aus der Sportstruktursicht ist es eben jetzt so, wir haben extrem viel neue Länder aus Südamerika dazu bekommen. Und das Problem dort ist, Englisch ist da jetzt nicht so verbreitet. Also da sprechen die grundsätzlich eher Spanisch und wenn dann gebrochen Englisch. Also du hast meistens so pro Land einen Ansprechpartner, der Englisch kann. Wenn du Glück hast, kann er das fließend und manchmal eher so ein bisschen bröckchenweise und googelt dann quasi, während du dich mit ihm unterhältst, was er sagen möchte. Das heißt, du musst halt auch da schon mal überlegen, wie kriegst du deine Kommunikation auch auf Spanisch hin. Und das geht so weit, dass mir jetzt eben über unseren Instagram-Kanal die Leute auf Spanisch irgendwelche Fragen stellen. Ich so, ey, bitte, bitte in Englisch, ich kann wirklich kein Spanisch. Also ich habe so ein bisschen Schulspanisch gelernt, aber ich kann mich jetzt nicht mit dir auf Spanisch unterhalten. Und es tut mir auch natürlich leid, ne, weil blöd, aber das sind Challenges und ja, strukturell geht's halt immer wieder darum, okay, wir müssen uns überlegen, wie möchten wir langfristig diesen Sport aufbauen? Also möchte ich, dass es diese nationalen Strukturen gibt, wie im Fußball zum Beispiel, ne, dass es dann eben einen Fußballverband gibt und der ist dann der FIFA angeschlossen zum Beispiel, oder sage ich, und das ist aktuell der Ansatz, den wir fahren, möchte ich eher ja einen globaleren Ansatz fahren. Also zum Beispiel haben wir jetzt für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr 2 Qualifikationswettkämpfe in Italien und 2 in Frankreich. Bedeutet aber, die französische Meisterschaft, also die nationale Meisterschaft, hat jetzt nicht den Riesenwert, weil ich mich auch anderweitig qualifizieren kann. Und das sind dann zum Beispiel Sachen, wo wir immer noch mal gucken müssen, wie wird das aufgenommen? Also man muss auch sehr diplomatisch unterwegs sein. Man muss verstehen, wer hat welche Bestrebungen, wer hat welche Ansätze. Es gibt Diskussionen, der eine sagt, ey, da und da will ich aber Geld für haben. Und der nächste sagt, okay, ihr macht hier so viel, ich würde euch dafür auch gern mehr Geld bezahlen. Also du hast immer so eine Bandbreite, wo du einfach lernen musst, wie du damit umgehst. Und ich denke, ja, finanziell ist tatsächlich immer eine Challenge, weil es ist halt ein Sport, der jetzt noch keine Strukturen hat, die auch irgendwie von staatlicher Seite groß gefördert werden oder, ja, genau, gefördert werden. Und dadurch musst du halt immer gucken, wie funktioniert das alles.
Wenn du mal so ein bisschen in die Glaskugel schaust, wo steht Final Rap in 5 Jahren?
Also mein Ziel mit Final Rap in 5 Jahren, auch da wieder vielleicht auf diese 3 verschiedenen Aspekte gesplittet. Die Software wollen wir als White-Label-Lösung anbieten langfristig. Das heißt, es soll eben Streetlifting als so ein Stück weit Beispiel-Sportart nutzen. Und dann wollen wir aber mehr Sportarten dort etablieren. Das heißt, da möchte ich in 5 Jahren möchte ich 100.000 Nutzer auf unserer Plattform haben, mindestens. Das ist das Minimumziel, eher mehr. Also jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir 4.000, ne? Also Faktor 25. Das ist ambitioniert, aber ist auf jeden Fall machbar. Also wir haben jetzt nach einem Jahr ungefähr 4.000 Nutzer. Und da haben wir halt eine Nischensportart, muss man dazu sagen. Genau, also 100.000 Nutzer mit der Software. Ich möchte, dass wir flächendeckend in mindestens 50 Ländern aktiv sind mit Final Rap, also wirklich mit Wettkämpfen, die in irgendeiner Form Qualifier oder Underground sind. Das funktioniert auch jetzt schon sehr gut. Also das war, weil du das vorhin meintest, mit diesem sich treiben lassen. Für uns ist ja auch nicht planbar, welches Land plötzlich aufpoppt und sagt, ey, ich würde gern was organisieren. So, wir haben dieses Jahr oder letztes Jahr, musst du dir vorstellen, 2023 waren wir quasi nur in Europa und in Indien unterwegs mit unseren Wettkämpfen. Und letztes Jahr kam dann plötzlich Venezuela, Costa Rica, Mexiko, USA, Chile, Argentinien, Brasilien, Singapur, Philippinen und so weiter. Dann schreibt dir plötzlich einer eine E-Mail, der sagt, ey, pass auf, ich bin von den Philippinen. Der schreibt dir aber auf Deutsch. Und du so, hä? Ja, ja, naja, also ich hab, was weiß ich, 10 Jahre in Deutschland gelebt. Ich heiße auch Klaus. So, und dann ich so, also das ist halt schon absurd. Und genau, also da ist das Ziel 50 Länder. Und ich möchte unbedingt, dass wir es schaffen, uns stärker mit Erasmus zu verknüpfen und wirklich ein richtig krasses Event für Streetlifting und Calisthenics aufbauen. Und das heißt für mich, dass wir es schaffen, Strukturen aufzubauen, dass Leute, also Athletinnen und Athleten, die bei einer Weltmeisterschaft competen, keine Kosten mehr tragen müssen. Das heißt Übernachtung, Anreise und so weiter. Und dass wir auch Preisgelder auszahlen können. Das ist mein Ziel für 5 Jahre. Das ist auf jeden Fall ambitioniert. Aber mit den Strukturen, die wir jetzt gerade schaffen, ist es tatsächlich machbar. Also es ist nicht absurd.
Alright. Super spannend. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, Tonio. Und diese letzte Frage kommt hier als Tradition im Podcast immer vom letzten Podcast-Gast. Das heißt, du darfst dir später, wenn wir hier off-air sind, auch noch eine Frage überlegen, die du weitergeben willst. Deine Frage für dich, relativ simpel, was ist dein Ausgleich zum Sport?
Boah, das ist hart. Also tatsächlich kommt es auf die Situation an. Ich würde sagen, Kochen und tatsächlich auch zocken. Also ich lege mich auch teilweise, was weiß ich, 23 Uhr auf die Couch nochmal und dann noch eine halbe Stunde oder so irgendwie League of Legends nochmal ein bisschen in die Kluft steigen, weil ich habe selber, und das war auch, ich glaube, also das ist auch so ein bisschen diese Leidenschaft für was entwickeln. Ich habe halt früher selber als Kind oder als Jugendlicher auch viel solche Strategiespiele, Online-Spiele gespielt, wo es halt darum ging, du baust dein Königreich auf, du eroberst irgendwas, musst irgendwelche Ressourcen freilegen, bla bla bla. Und ich glaube, das mache ich jetzt einfach als Erwachsener eben groß mit Final Rap, ja? Dass man da eben auch neue Ressourcen freilegt. Und ja, als Ausgleich Kochen habe ich jetzt wieder richtig meine Leidenschaft entdeckt. Ich habe schon als Kind relativ viel mit meinen Eltern mitgekocht. Und ja, zur Zeit macht mir das extrem viel Spaß, weil wir auch eine richtig schöne Küche in unserer Wohnung haben. Also da macht es auch wirklich Spaß. Also deswegen kochen und zocken.
Alright. Danke dir fürs Teilen und danke natürlich auch für die ganzen Insights hier aus den letzten fast 70 Minuten. Super spannend. Bin gespannt, wo der Weg für dich bzw. für euch hingeht mit Final Rap. Und danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Tonio. Schön, dass du da warst.
Ich bedanke mich, es war mir ein Vergnügen.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und so eine Bewertung da lässt, und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.